B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Nazis sind mit UFOs zum Südpol geflüchtet, die Erde ist innen hohl und die Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel, die sind in Wirklichkeit mit chemischen Substanzen versetzt, um das Klima zu ändern. Nein, das stimmt natürlich nicht, das ist ziemlicher Quatsch, aber auch unterhaltsamer Quatsch. Jedenfalls gibt es solche und ähnliche Verschwörungstheorien oder auch Urban Legends zuhauf im Internet und auch an anderen Stellen. Das sind oft Geschichten, die angeblich dem Freund von einem Freund passiert sind und die man dann erzählt bekommt. Deswegen heißen die im Englischen auch Friend of a Friend Geschichten. Und manchmal werden sie auch als Hoax bezeichnet. Und darum soll es heute auch gehen, um Hoaxes, um Urban Legends. Um die gerade zu rücken, um die richtig zu stellen, da kümmern sich verschiedene Seiten im Netz und auch die Macher des Podcasts Hoaxilla, Alexa und Alexander Waschkau. Die beiden sind heute bei uns in der Sendung zu Gast. Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr bei uns seid. Ihr seid zugeschaltet von Hamburg aus, von wo ihr auch den Podcast macht. Vielleicht mal direkt zu Beginn der Sendung. Was sind denn so eure Lieblingshoaxes, Alexa, von dir zum Beispiel?
Oh, also ich mag es ja immer, wenn es irgendwie grimmig und gruselig und vollkommen abstrus wird. Ich mag zum Beispiel unheimlich gerne die Nazis und Neuschwabenland. Ich habe aber auch sehr viel übrig für so merkwürdige Gestalten wie den Mothman oder eben auch den Bigfoot und den Yeti und all solche Gestalten.
Darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch. Alexander, hast du auch einen bestimmten Lieblingshoax?
Also tatsächlich, nachdem wir uns mit dem Thema intensiv befasst haben, ist es eben die Nazis in Neuschwabenland, die auch mich sehr begeistert haben. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass da doch so der ein oder andere Funken Wahrheit an der Sache dran ist. Das macht es dann immer besonders spannend, dann zu gucken und Wahrheit von Fiktion zu trennen an der Stelle.
Ah, okay, interessant. Die Nazis am Südpol sind weit vorne. Darüber sprechen wir nachher noch in der Sendung. Außer mir ist noch im Studio Daniel Stender aus unserer Online-Redaktion.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Michael Bördeker. Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz. Supertramp waren das mit The Logical Song. Ausgesucht hat sich die Musik oder haben sich die Musik unsere Gäste heute Abend in der Redaktionskonferenz. Alexa und Alexander Waschkau, die beiden sind Macher des Podcasts Hoaxilla, wo es, wie man am Namen schon erkennt, um Hoaxes geht. Und wir von D-Radio Wissen haben heute auch einen Hoax in die Welt gesetzt, Daniel, ne?
Ja, also einen kleinen und auch nur eigentlich einen großen, aber tatsächlich auch nur in Form der Überschrift zu dieser Sendung. Und zwar haben wir mal alles, was wir so gefunden haben, auch bei euch auf der Seite, bei Episoden oder Sendungen, die ihr schon hattet. Und unsere ist eine Überschrift und er heißt Bigfoot, eigentlich irrer Bigfoot, versteckt Hitlers Schädel im Kornkreis.
Okay.
Ja, da hat man alles, was man braucht.
Genau, alle spannenden Zutaten, die es für einen ordentlichen Hoax braucht. Wobei man da jetzt wahrscheinlich schon relativ schnell skeptisch werden würde, wenn man das jetzt liest. Also das glauben uns wahrscheinlich die wenigsten. Aber wir haben einfach auch nochmal gefragt unter den Hörern, was ihr schon so, ihr Hörer, erlebt habt oder für Geschichten erzählt bekommen habt. Das könnt ihr uns gerne schreiben, zum Beispiel dann bei Facebook.
Ja, unbedingt. Oder auf Twitter oder Google Plus.
Genau. Ja, wir haben ein paar Themen schon angerissen. Bigfoot zum Beispiel, Außerirdische sind auch vorne mit dabei. Ihr habt in eurem Podcast aber auch schon andere Themen gehabt. Alchemie zum Beispiel, die hohle Erde, die Außerirdischen, die in Roswell abgestürzt sind oder auch nicht. Homöopathie. Dann das Bernsteinzimmer zu 9/11, zum 11. September, gibt es ganz viele Theorien. Ja, die Nazis, die am Südpol sich rumtreiben. Das liest sich so ein bisschen auch wie eine Übersicht von Folgen von Akte X. Also da gibt es ja auch sehr viele ähnliche Themen. Das Ganze könnte man ja jetzt einfach als Quatsch abtun. Aber ihr habt euch anders entschieden. Ihr habt euch entschlossen, euch dieser Themen mal anzunehmen und einen Podcast dazu zu machen. Wieso? Wie kam es dazu?
Naja, also der eigentliche Hintergrund ist der, dass wenn man im Netz nach bestimmten Themen sucht, man ganz oft auf Seiten kommt, die Falschinformationen verbreiten und viele Leute das nicht unterscheiden können. Und wir haben uns dann mal gedacht, man müsste mal einen Gegenpol setzen und müsste diese spannenden Themen, tatsächlich Akte X ist, haben wir auch geschaut, liebend gerne, aber das ist halt Fiktion und nicht Realität, einen Gegenpol setzen, wo man nicht nur die richtigen Informationen bekommt zu den Themen, sondern vielleicht auch dabei lernt, wie man vorgehen muss, um ein Thema, das einen interessiert, mal so zu erarbeiten, dass man Fakten bekommt, auf die man sich verlassen kann. Und das ist eigentlich so der Hintergrund unserer Sendung, Leuten beizubringen, wie sie ein Thema vernünftig recherchieren und an Informationen kommen, um dann in Anführungsstrichen die Wahrheit über ein Thema zu erfahren.
Ja, der Anlass war eigentlich sogar ein ganz konkreter, ne? Eine Kollegin bei der Arbeit hat uns nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal eine Urban Legend erzählt, als wahre Geschichte natürlich. Und da gingen bei uns dann die Alarmglocken los und da haben wir dann gedacht, so, jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo wir sowas mal in Form eines Podcasts doch aufklären können.
Okay, was war das für eine Geschichte?
Das war die Geschichte von einem Ehemann in Spe, von einem Bräutigam, der am Vorabend seiner Hochzeit Junggesellenabschied feiert und er ist ziemlich betrunken, er fällt dann irgendwie auch in einen Schlaf und die Mitfeiernden, seine Freunde, gießen ihm dann Bauschaum in die Stiefel, in die Gummistiefel, die er dann tragen muss. Und er wacht also auf, hat fürchterliche Schmerzen, muss ins Krankenhaus und dort kann man dann nur noch feststellen, dass die Unterschenkel bereits abgestorben sind und leider amputiert werden müssen. Also eine ganz grausige Geschichte.
Mhm. Aber es ist vermutlich mal wenig dran oder habt ihr es dann recherchiert? Was ist dran?
Ja, also es ist relativ schnell klar gewesen, dass es eine Urban Legend ist, weil nämlich aus verschiedenen Gegenden in Westfalen, also die relativ entgegengesetzt waren, diese gleiche Geschichte erzählt worden ist. Und wenn dann gleich 3 oder 4 Fälle dieser Art auftauchen, nichts aber davon in Krankenhäusern oder bei der Polizei aufschlägt, dann kann man sich eigentlich denken, dass da nichts dran ist.
Und ein Lokalreporter hat sich dann seinerzeit mal die Mühe gemacht und hat tatsächlich mal eine Anfrage gestartet. Das ist ein Fall von schwerer Körperverletzung, der in jedem Fall, wenn es im Krankenhaus behandelt werden würde, zur Anzeige gebracht werden muss. Und das hat es halt im Gesamtdeutschland dann letztendlich bei der Recherche nicht gegeben. Und da war dann klar, an der Geschichte ist nichts dran.
Interessant, aber ich höre da auch sowas raus bei jetzt gerade dieser Geschichte. So ein Muster, das glaube ich bei vielen Urban Legends zutrifft, dass da so eine Art Mahnung oder Moral noch mit verbunden ist. Also, dass man eben sich nicht zu sehr betrinken soll in diesem Fall.
Das ist tatsächlich bei ganz vielen modernen Sagen der Fall. Da spielen immer unsere Ängste, unsere Hoffnungen und natürlich auch unsere Moralvorstellungen eine große Rolle. Und das ist auch der Grund, warum diese Geschichten so zeitlos sind. Ich meine, das sind teilweise Geschichten, die in ähnlichen Motiven irgendwie schon über Jahrzehnte kursieren. Und die bleiben eigentlich immer aktuell. Die kriegen dann vielleicht ein neues, modernes Gewand. Aber im Kern bleiben sie immer gleich und transportieren immer die gleiche, mitunter eben moralische Botschaft.
Aber das sind ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Also ein Hoax ist etwas anderes als eine Urban Legend. Und das wiederum ist was anderes als eine Verschwörungstheorie, oder nicht?
Ja, genau. Da gibt es durchaus unterschiedliche Themengebiete, ja.
Also der Hoax an sich ist ja erstmal die Falschmeldung. Da kommt ja auch der Name unserer Sendung her.
Oder
ein Scherz, die Zeitungsente. Das ist ein Hoax, den man in der Regel relativ schnell widerlegen kann. Verschwörungstheorien sind insofern so ein bisschen schwierig. Wir haben einen guten Freund, der hat eine Doktorarbeit sogar dazu geschrieben, der Sebastian Bartuschek. Die sind so schwierig, weil da immer eine ganze Menge an wahren Fakten mit ganz viel erfundenem Zeug vermischt ist. Und die klingen dann aber auch sehr, sehr plausibel, Verschwörungstheorien. Und das macht es so schwierig, Verschwörungstheorien sozusagen aufzurollen. Und die Urban Legends sind ja so ein bisschen sowas wie die modernen Märchen. Also früher hat man...
Ja, Märchen nicht, um da bei der Begrifflichkeit zu bleiben, schon sagen.
Genau.
Ja.
Aber dann, es soll halt Moral vermittelt werden und man bedient sich dieser Geschichten, obwohl man das nicht will und nicht macht. Also ist man natürlich rauszufinden, wer sich so eine Geschichte mal ausgedacht hat.
Dann bleiben wir für den Moment mal noch ganz kurz bei den Urban Legends, bevor wir dann zu den Verschwörungstheorien und Hoaxes kommen. Nämlich hat meine Kollegin Marli Schaum auch mal so eine Geschichte erzählt bekommen und hat sich dann mal erkundigt, ob das denn so alles zugetroffen ist. Und das war nämlich so, dass Marlies eine Geschichte erzählt bekommen hat, von der sie erstmal nicht so genau wusste, ob sie denn stimmt. Und das ging so.
Hallo Marlies.
Meine Freundin Sophie aus Hamburg, vor wenigen Wochen am Telefon mit einer doch eher ungewöhnlichen Geschichte.
Eine Kollegin hat mir erzählt, die wiederum hat von ihrem Bruder gehört. Im Kölner Zoo gab es letztens eine Kita-Gruppe. Die haben da einen Ausflug gemacht und waren auch im Pinguingehege unterwegs, haben sich verschiedene Tiere angesehen. Und als sie dann zu Hause waren, haben sie bei dem einen Kind was Komisches im Rucksack bemerkt. Und zwar hat es da so ein bisschen rausgetropft. Dann haben die da mal nachgeschaut. Und dann war da doch tatsächlich ein Pinguin in dem Rucksack. Auf die Frage, warum das Kind den Pinguin dann nun mitgenommen hätte, hat das geantwortet, weil es den so süß fand.
Ich habe das erstmal ein bisschen geglaubt. Denn als ich eingewandt habe, dass doch kein Pinguin dieser Welt sich von einem Kita-Kind einfangen und in den Rucksack stopfen lassen würde, hat sie gesagt...
Doch, mal. Ich glaube, bei Pinguinen ist es nämlich so, wenn die sich so erschrecken, dann werden die ganz starr und dann kann man die einfach so mitnehmen, weil die gar nichts mehr machen können, weil sie sich so erschrocken haben.
Man kann die Story aber natürlich auch einfach mal googeln. Eine Journalistin des Kölner Stadtanzeigers berichtete bereits vor 3 Jahren über den geklauten Pinguin. 2 Zeitungen, eine Presseagentur und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatten die Geschichte damals verbreitet. Aber das Ganze sei, so die Autorin des Artikels, leider nur ein moderner Mythos. Eine Urban Legend, die wiederum schon seit 1993 durch die Welt reise. Ein Anruf im Kölner Zoo nimmt der Geschichte dann tatsächlich noch das letzte bisschen Pinguin-Spaß.
Hölscher.
Marlies Schaum von D-Radio Wissen, schönen guten Tag. Können Sie mir sagen, ob man tatsächlich als Kind einen Pinguin einfach so fangen und in seinen Rucksack stecken kann?
Nein, Pinguine sind verdammt wehrhaft. Die haben messerscharfe Schnäbel.
Also wohl wirklich eine Urban Legend. Um herauszufinden, warum sie so hartnäckig überlebt, kann man Erzählforscher Rolf Wilhelm Bredenich anrufen. Bredenich hat mehr als 700 moderne Sagen gesammelt, kommentiert und sortiert. Inzwischen ist er 76 und lebt gerade in Neuseeland. Die Geschichte vom geklauten Pinguin hat er zwar noch nie gehört, aber er weiß, warum sie so gerne erzählt wird.
Ein guter Erzähler, der eine gute Geschichte auf Lager hat, hat auch sein Auditorium und bekommt dadurch Ansehen in diese kleinen Runde von Erzählern und Zuhörern. Das verleiht ihm Prestige.
Kennt man ja. Menschen reden gerne. In der Kneipe, am Arbeitsplatz, in der Bahn oder auch beim Abendessen. Wer interessante Geschichten zu erzählen hat, ist unterhaltsam. Und Rolf Bredenich stellte im Vorwort seiner ersten Sagensammlung 1990 bereits fest, der Kern der sagenhaften Erzählungen ist in den meisten Fällen das Unerhörte, Außergewöhnliche und Rätselhafte. In den USA werden moderne Sagen bereits seit den 60er Jahren erforscht. Seit den 70er Jahren dann auch in Schweden und Großbritannien und seit den 80er Jahren verstärkt in Deutschland. Unter anderem eben von Rolf Bredenich. Er sagt, die erfolgreichste und am besten erforschte moderne Sage sei bis heute die vom verschwundenen Anhalter.
Der Grundgehalt ist eigentlich folgender. Jemand fährt in einer schwierigen Wettersituation durch eine gebirgige Landschaft. Also er sieht wenig, nicht? Und er sieht trotzdem am Straßenrand eine Frau stehen, die als Anhalterin mitgenommen werden möchte. Und er lädt sie ein und dann fragt er sie, wohin sie gebracht werden möchte. Und sie gibt eine Adresse an und zieht dann ihre Lederjacke, die sie anhatte, weil sie nass geworden war, aus. Und der Mann kennt also zufällig die Adresse und fährt dorthin. Parkt, geht an die Tür und klingelt und sagt, ich bringe Ihnen hier Ihre Tochter. Die Frau, die aufgemacht hat, sagt, was, meine Tochter? Meine Tochter ist genau vor einem Jahr dort oben im Wald und tödlich verunglückt. Und dann gehen sie zum Wagen und öffnen die Tür und da liegt nur noch die Lederjacke.
Dass gerade diese Sage so erfolgreich bis heute erzählt wird, liegt wohl auch daran, dass man sie sehr gut abwandeln kann. In einer Variante von 1989 heißt es,
eine junge Frau wird in der Tiefgarage eines Kaufhauses in Braunschweig von einer älteren Dame gebeten, sie mitzunehmen, da sie ihren Bus verpasst habe. Als die ältere Dame in das Auto steigt, bemerkt die junge Frau, dass sie an Händen und Armen sehr behaart ist. Sie bittet die Dame nochmal auszusteigen, um ihr beim Ausparken zu helfen. Sobald sie ausgestiegen ist, fährt die junge Frau schnell davon. Später entdeckt sie im Auto die Plastiktüte, die die ältere Dame bei sich hatte. Und darin liegt ein Beil. Sie meldet das der Polizei und erfährt, dass ein Frauenmörder gesucht wird, der seine Opfer mit einem Beil tötet.
Auch Helmut Fischer hat sagenhafte Geschichten gesammelt. Inzwischen ist der Germanistikprofessor emeritiert.
Ich kann Ihnen den Mann sagen, der mir die Geschichte erzählt hat. Der wohnt da hinten. Aber der hat es auch nicht aus sich, denn der hat es auch gehört. Und der hat es auch von jemandem gehört. Ja, das sind die berühmten amerikanischen, oder im Amerikanischen sagt man, das sind die Friend-of-a-Friend-Geschichten.
Oft stecke hinter diesen Sagen menschliche Unsicherheit, so Fischer und Bredenich. Sie drückten Ideen, Gefühle und Ängste aus. Da wird dann vor Reisen gewarnt, bei denen braven Deutschen in Polen die Reifen geklaut und dann wieder zum Verkauf angeboten werden. Oder Urlauber schlafen am türkischen Strand ein und wachen mit einer Niere weniger wieder auf. Dagegen ist der kleine Pinguin im Rucksack eine harmlose Humorsage. Über die kann man lächeln und dann weitererzählen. Einfach mal, um zu testen, wann sie eigentlich wieder bei einem ankommt. Dauert gar nicht so lange. Bei mir nur eine Woche.
Marlies Schaum war das über eine Urban Legend, über einen Pinguin, der aus dem Zoo ausgebüxt ist oder einfach mitgenommen würde. Alexa und Alexander, habt ihr die auch schon mal gehört, diese Geschichte?
Ja, die ist von einem Hörer schon mal an uns herangetragen worden, als mögliche Story der Woche für unsere Sendung.
Ja, schöne Geschichte. Und auf den ersten Blick ist das ja immer so bei modernen Sagen, die könnte ja fast wahr sein. Und erst wenn man dann mal anfängt, so logisch drüber nachzudenken, dann kommt man drauf, nee, im Moment, da stimmt irgendwas nicht. Weil es wäre total unpraktisch, wenn ein Pinguin sich bei Erschrecken wirklich dann starr irgendwie hinstellen würde, dann würde er wahrscheinlich nicht lange leben.
Ja, aber es gibt es ja bei manchen Tierarten, die stellen sich dann tot. Aber ich denke auch, beim Pinguin wäre das wahrscheinlich kontraproduktiv. Ja.
Günstig, genau.
Genau. Aber es sind natürlich Geschichten, die man erstmal einfach verstehen kann, einfach behalten kann und auch gerne weitererzählt, weil sie so spannend erstmal sind.
Das ist ja so. Wir sind ja manchmal auch so ein bisschen so Partypooper. Also das passiert uns ja sehr häufig, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dass Leute dann Geschichten erzählen und dann mit Inbrunst sagen, dass das eine wahre Geschichte ist. Und wir müssen dann ganz oft sagen, ist nicht so. Dann sinkt die Stimmung immer ganz kurz. Aber wir haben dann so viele andere Geschichten, die auch nicht wahr sind, die man erzählen kann, die aber alle ganz toll sind, dass man damit die Stimmung wieder retten kann.
Ja, also jetzt müsst ihr die Stimmung retten, weil ich habe nämlich so eine Geschichte, die hat jemand über Twitter uns geschickt. Und er erzählt, dass ihm die Urban Legend gefällt von einer Schote, in der eine Bananenspinne ist und dafür musste ein Supermarkt geschlossen werden und den Kammerjäger rufen.
Mhm. Okay. Also ich kenne das. Ja, also ich kenne zumindest die Spinnen in Bananenkisten. Also das ist auch eine ganz verbreitete Geschichte. Das geht so ein bisschen in Richtung Spinne in der Yucca-Palme. Und das ist eine ganz bekannte Urban Legend, die auch bei Rolf Wilhelm Bredtnich in einem seiner Bücher eben und in dem gleichnamigen auftaucht.
Okay, gut, und jetzt müsst ihr die Party zerstören noch, die Stimmung. Also was stimmt da dran nicht?
Also das ist nicht vorgekommen, aber ich meine, es hat tatsächlich mal einen Fall gegeben, wo ein Supermarkt tatsächlich geschlossen worden ist, weil jemand gemeint hat, so etwas zu sehen. Da ist dann auch jemand gekommen, aber es war da nichts dran an der Geschichte. Ich meine, sowas hatte ich mal recherchiert. Also den Fall hat es, glaube ich, sogar mal gegeben, aber es hat noch nie eine Spinne gegeben, die irgendwie in so einer Bananenkiste mitgereist ist.
Wobei das ja auch erstmal plausibel klingt. Also es gibt gefährliche Spinnen anderswo in der Welt, die können ja auch mal als blinde Passagiere mit rüberkommen. Aber diese Yucca-Palm-Geschichte geht ja auch noch weiter. Das ist ja so, dass die dann irgendwie die Menschen beißt und dann wachsen da kleine Spinnen oder wie war das?
Genau. Das ist genau das gleiche Motiv, gibt es auch ein bisschen verschärft mit der Spinne, die dann Eier legt und die irgendwie im Haar dutt. Dann ihre Jungen bekommt und so. Und dann hat man halt die ganzen Spinnen in den Haaren. Das ist, sagt natürlich sehr viel auch über Eitelkeit aus. Also man soll nicht eitel sein und sich da nur Gedanken über seine Frisur machen, weil das könnte sich ganz schnell rächen.
Wobei es natürlich schon auch Tiere gibt, die sozusagen unter die Haut auch mal Eier ablegen. Da gibt es tatsächlich ein, zwei Tierarten und das mischt sich dann eben immer. Aber natürlich ist das unspektakulär oder eklig genug, wenn das Würmer oder so sind, die das tun. Aber es potenziert sich natürlich dann, wenn es dann Spinnen sind, die meisten Leute ziemlich eklig finden. Also das ist eben immer das Tückische daran. Es ist immer so ein Streifen neben der Realität, aber es ist immer so ein bisschen was dran, was stimmen könnte.
Habt ihr beide eigentlich einen wissenschaftlichen Hintergrund? Also seid ihr Biologen oder Ähnliches, dass ihr da euch in der Thematik auch auskennt mitunter?
Naja, irgendwie haben wir eine ganz gute Kombination getroffen. Ich habe Volkskunde, also europäische Ethnologie studiert in Münster, sprich Kultur- und Geschichtswissenschaften. Das ist im Prinzip eine Mischung aus den beiden Disziplinen. Und Alexander?
Ja, ich bin Psychologe. Insofern würde ich mich selber schon als Wissenschaftler bezeichnen. Allerdings natürlich kein Naturwissenschaftler im eigentlichen Sinne. Wir haben für unsere Sendungsrecherche aber inzwischen glücklicherweise über die Jahre, die wir das jetzt machen, ein großes Netzwerk an ganz vielen Leuten, die wir befragen können. Da haben wir von Teilchenphysikern, die am CERN arbeiten, bis was weiß ich nicht alles, die uns zugetan Biologen sind und die wir fragen können. Biologen haben wir und da können wir uns dann immer noch die Expertise für unsere Sendung dann einholen.
Aber eigentlich beruflich macht ihr was anderes. Also der Podcast ist was ihr so nebenher als Hobby noch macht.
Das ist so, ja. Also ich bin in der Erwachsenenfortbildung tätig und beschäftige mich so primär eigentlich so mit E-Learning und Blended Learning in der Erwachsenenfortbildung. Also das ist so ein eigentlich normaler Daily-Job, den ich habe im Büro und der Podcast ist also tatsächlich Hobby. Bei Alexa ist das inzwischen ein bisschen anders.
Ja, da verschwimmen die Grenzen jetzt so ein bisschen. Ich habe mich jetzt gerade als Autorin und Produzentin von Hörbiografien selbstständig gemacht.
Ah, okay. Das heißt, Leute erzählen dir aus ihrem Leben und du vertonst das.
Ja, genau. Also ich führe ein biografisches Interview. Das spielte auch schon in mein Studium hinein. Da ist das auch eine ganz wichtige Methode. Das heißt, wir führen ein langes Gespräch, in dem die Lebensgeschichte erzählt wird. Und ich produziere daraus dann ein Hörbuch, aber für den Privatgebrauch. Also nicht in erster Linie zur Veröffentlichung gedacht, sondern für die Menschen selber.
Mhm. Euren Podcast habt ihr jetzt schon relativ lange gemacht oder wart da zumindest sehr produktiv. Ihr habt derzeit 116 Folgen im Archiv auf hoxilla.com, eurer Seite, die man sich anhören kann. Gehen einem da nicht irgendwann auch mal die Themen aus?
Das haben wir auch gedacht am Anfang, ja.
Also als wir gestartet sind mit dieser fixen Idee, das zu tun, hatten wir mal ein Zettel genommen und haben das mal so runtergeschrieben, hatten dann 30 Themen und haben gedacht, wenn wir Glück haben, wir machen das jede Woche, haben wir für ein Jahr Themen und dann ist es vorbei. Und es hat so schnell begonnen, dass uns dann Hörer oder der Bekanntenkreis, die Familie uns dann so völlig verrücktes Zeug dann per Zeitungsartikel oder per Link, per Mail geschickt haben. Und es ist ja so, das ist halt so die stehende Sage, die wir haben, dass wir im Besitz der Bundeslade sind. Die steht bei uns im Keller und die ist natürlich, weil sie magisch ist, unerschöpflich in ihrem Volumen. Und da sammeln wir jetzt alle Themen drin und da sind noch hunderte von Themen denkbar und möglich. Und die Liste wird einfach nicht kürzer, erstaunlicherweise.
Ich habe noch was für eure Bundeslade. Und zwar, Manni Fach hat uns über Facebook geschrieben, er erinnert an die Urban Legend mit den Ratten, die durch die Kanalisation in die Toiletten raufschwimmen und Männern oder Menschen, und da schreibt er dann eigentlich nur 3 Punkte. Man kann sich ja denken, was da passiert. Kennt ihr natürlich auch schon, oder?
Ja.
Kennen wir schon. Also der Biss ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Tatsächlich ist es so, dass in alten Gebäuden, gerade so unsere schöne Hauptstadt Berlin, hat da so ein kleines Problem, dass denkbar ist, dass Ratten tatsächlich auch mal in der Kloschüssel auftauchen. Das liegt so ein bisschen auch daran, dass in alten Häusern, heute macht man das, keine Rückschlagventile sozusagen eingebaut sind in die Fallleitung. Heute kommen die da nicht durch. Denkbar ist es theoretisch schon, aber ungewöhnlich, weil, es ist halt sehr beschwerlich für eine Ratte. Aber es hat schon Fälle gegeben, tatsächlich in Häusern, wo man den Klodeckel hochgeklappt hat und hat eine Ratte angeguckt. Aber dann haben sich offensichtlich alle Beteiligten so erschrocken, dass sie nicht mehr zugebissen hat.
Okay. Beim Stichwort Kanalisation fällt mir natürlich noch ein Klassiker ein mit dem Krokodil, das man gekauft hat. Und ja, dann war es noch klein und dann hat man es runtergespült. Und dann ist es aber in der Kanalisation immer größer und größer geworden und treibt da jetzt sein Unwesen. Habt ihr das auch schon mal behandelt in euren Podcasts?
Das haben wir noch nicht behandelt. Da haben wir uns gedacht, das ist so eine bekannte Geschichte, da kommen die Leute sofort drauf, dass das eine Urban Legend ist. Deshalb haben wir damit noch ein bisschen gewartet. Aber ich finde die Geschichte zu schön. Und das ist ja auch ein Thema, was auch in anderem Zusammenhang eine Rolle spielt. Das ist ja im Prinzip ein Tier, was dann außerhalb seines normalen Lebensraumes auftaucht. Es gibt da noch andere schöne Themen, die wir bei Hoxilla mal behandeln werden, wie zum Beispiel die Alien Big Cats. Das sind also Raubkatzen, die, weiß ich nicht, in Deutschland, Großbritannien und so überall da, wo sie eigentlich nicht hingehören, ihr Unwesen treiben.
Hatten wir ja letztes Jahr im Mai,
glaube
ich, in Schweiz.
Der jedes Mal im Sommer auftaucht, genau.
Ja, genau.
Okay, das sind ja alles erstmal interessante Geschichten, die man auch gerne sich erzählt und auch gerne erzählt bekommt, mitunter amüsant. Gut, manche Verschwörungstheorien, da wird es dann ernster. Aber man könnte ja eigentlich auch sagen, lasst den Leuten doch den Spaß. Also wenn sie da ihre Geschichten haben, warum muss man denen das zerstören? Also warum nicht einfach... Mein Gott, was soll's?
Das Problem, und das ist ja eigentlich der ernste Hintergrund unseres Schaffens, ist die Tatsache, dass der Schritt von solchen erfundenen Geschichten zu parawissenschaftlichen Themen nicht weit ist. Alles, was wir bisher so besprochen haben, sind so nette Geschichten, über die man schmunzeln kann. Mhm. Wenn wir so in den Bereich dann hineingehen von Hellsehern, Wahrsagern, Aberglauben, wo Menschen dann zum Teil ihr Leben verändern, weil sie an Unfug letztendlich glauben, dann wird das schon schwierig. Und eine der Ideen von Hoxilla ist es, dass wir in unserem Podcast sehr unterhaltsame Themen aufarbeiten und dann die Leute versuchen zu impfen, dass sie Dinge hinterfragen, die vielleicht so nicht sein können und dann davor geschützt sind, irgendwelchen Gurus oder sonstigen Dingen auf den Leim zu gehen und da Schaden an Leib und Seele im Zweifelsfall nehmen zu müssen.
Gibt es da einen bestimmten Tipp, den man da geben könnte, also anhand dessen man direkt unterscheiden kann, was ist Wissenschaft und was ist Pseudowissenschaft? Woran erkennt man das?
Also im Prinzip ist es, kostet es schon manchmal etwas Mühe, das herauszufinden. Also man sollte auf jeden Fall, wenn man jetzt zum Beispiel im Internet recherchiert, sich durchaus mal anschauen, was für Seiten das sind, auf denen man sich bewegt und auch so ein bisschen versuchen herauszufinden, was so dahinter steckt. Also wenn das jetzt bestimmte Vereine sind oder Gruppierungen, die sich genau das zum Ziel gesetzt haben, da eine bestimmte Theorie zu propagieren, dann werden die natürlich befangen sein und auf eine bestimmte Art und Weise auch die Sachverhalte darstellen und das sicherlich nicht neutral. Also es lohnt sich manchmal wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken.
Das Trügerische ist, dass der Mensch gerne Muster erkennt, wo keine sind. Und zum Beispiel Wahrsager arbeiten mit verschiedenen Techniken, die, wenn man die Theorien dazu kennt, einen dann nicht mehr verblüffen. Also ein Wahrsager im Gespräch, ob der die Karten liegt oder ob er in die Hand hineinschaut und die Linien in der Hand liest, der wird einem ganz viele Sachen an den Kopf werfen und der achtet ganz genau darauf, wie man auf bestimmte Aussagen reagiert. Und immer da, wo er eine Reaktion hervorruft, wird er anfangen weiter zu bohren und wird da relativ schnell zum Ziel kommen und derjenige, der dazu Gast ist oder Kunde ist, ist dann völlig verblüfft, was alles dieser Wahrsager ihm vorhergesagt oder aus seinem Leben erzählt hat. Das Problem dabei ist, wenn man da zum Beispiel einfach eine Kamera mal hinstellt und mitfilmt und dann mal eine Strichliste macht von Aussagen, die ein Wahrsager trifft und wie viel davon stimmt, dann ist der Prozentsatz immens klein. Der sagt 50 Aussagen und davon sind nur 10 eventuell, wenn es hochkommt, zutreffend für die Person, die zu bei ihm Kunde ist.
Aber an die erinnern wir uns dann.
Aber der Mensch neigt dazu, Dinge, die stimmen, viel, viel besser zu erinnern als Sachen, die nicht zu stimmen. Und das ist so das Problem, dass da unser Denkapparat manchmal so ein bisschen ja nicht ganz hundertprozentig gut funktioniert. Und daher kommt dann der Erfolg dieser parawissenschaftlichen Dinge leider, die dann Menschen manchmal Geld aus der Tasche ziehen oder wenn es dann in die Paramedizin geht, da geht es halt schon auch um die Gesundheit, die im Zweifelsfall riskiert
wird. Ich denke da zum Beispiel an das Thema Lichtnahrung. Also da wird es ja dann wirklich langsam gefährlich. Also wenn Menschen der Auffassung sind, sie müssten eine Kur machen, wo sie sich quasi nur noch in die Sonne setzen und dann keine Nahrung mehr aufnehmen, weil die Sonne ja Energie gibt, dann wird das natürlich dann irgendwie schon gefährlich für Leib und Leben.
Es gibt Menschen, die auch schon verhungert sind dabei, tatsächlich.
Das heißt, um dem Ganzen beizukommen, hilft eigentlich nur die wissenschaftliche Methode, nachmessen, nachprüfen, nachzählen, wie jetzt im Fall des Hellsehers, schauen, ob er denn recht hat mit seinen Vorhersagen. Ist euch das denn persönlich eigentlich auch schon mal passiert, dass ihr in so einer Situation wart und dachtet, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, das war ein UFO, das war ein Gespenst, irgendwas in der Richtung?
Also ich habe tatsächlich mal, das ist viele Jahre her, mit einem guten Freund gezeltet und da waren wir relativ einsam, wenig Licht, Verschmutzung des Himmels. Also wir waren außerhalb einer großen Stadt. Und mein Freund, der ist heute Doktor der Physik, wir lagen auf dem Rücken und haben in die Sterne geguckt und dann wanderte ein heller Lichtpunkt über den Himmel und ganz schnell und ganz gerade. Und ich war völlig fasziniert und habe gesagt, Mann, das ist ein UFO, ich werde ja wahnsinnig. Und dann sagte mein Freund zu mir, naja, das ist kein UFO, das war jetzt gerade mein Satellit, auf dem die Sonne gerade geschickt drauf gestanden hat. Und wenn der jetzt nicht dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich vermutet, ich hätte ein UFO gesehen. Aber in dem Fall war es halt einfach mir fehlte die Erklärung für das, was ich gesehen habe. Ich habe ja was gesehen. Und gerade bei so Phänomenen wie UFOs oder Geistern ist es mir auch als Psychologen immer ganz wichtig zu sagen, die Leute sind ja nicht verrückt. Also in fast allen Fällen haben die was gesehen oder haben irgendwas wahrgenommen. Es fehlt ihnen aber nur die vernünftige Erklärung, das, was sie gesehen haben, irgendwie zu interpretieren. Und dann kommen sie vielleicht zum Schluss, es war ein Geist, es war ein UFO oder was Paranormales.
Genau. Ist das, Entschuldigung, ist das auch der Wunsch, da etwas sehen zu wollen?
Vielleicht schon. Also ich würde zum Beispiel für mein Leben gerne mal irgendwie einen echten Spuk erfahren. Also ich fände das total toll. Ich habe ja jetzt gerade mit dem Sebastian Bartoschek ein Buch über die Ghost Hunter Szene in Deutschland geschrieben. Und da haben wir natürlich geguckt, die Leute, die da durch die Häuser gehen und versuchen irgendwie Geister nachzuweisen, die begegnen schon für sie teilweise unerklärlichen Phänomenen. Aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh Mann, das war bestimmt Spuk. Ich fände das total klasse, wenn mir einer sagen würde, guck mal, da ist ein Gespenst. Und ich müsste das dann glauben, weil es so realistisch ist und so nachgewiesen und so stichhaltig. Also wir lassen uns auch den Spaß an solchen Sachen nicht verderben. Wir fänden das, glaube ich, sehr spannend, wenn es da einer mal schaffen würde, uns das nachzuweisen.
Ich finde auch UFOs spannend. Also ich hätte total Bock auf Außerirdische, die auf die Erde kommen. Aber wenn man sich da mal damit beschäftigt, wie groß denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir auf außerirdisches, intelligentes Leben treffen, dann ist die halt leider sehr, sehr mau. Das weiß ich und das, ich meine, passieren kann es trotzdem, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt unfassbar gering, aber das heißt ja nicht, dass die Gedankenspiele zu dem Thema nicht spannend sind. Also
ja, der Weg ist halt einfach ziemlich weit, wenn man so von Stern zu Stern will bei uns im Universum. Daniel, ich frage mal einfach hier weiter in die Runde, wie ist das bei dir? Hast du schon mal irgendwas Übernatürliches erlebt?
Nicht wirklich. Ich habe mal irgendwann, glaube ich, aber das ist was ganz anderes, eine Frau in der U-Bahn gesehen, die sah sehr, sehr unheimlich aus. Die war sehr, sehr blass. Und ich konnte mir in dem Moment sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht mehr lebt. Aber ich glaube, dass, also da bin ich nicht selbst, auf mich selbst nicht reingefallen. Insofern, ja, okay. Nein, ich glaube nicht.
Mir ist mal sowas passiert. Ich habe eine Sendung gesehen, da hat in einer Talkshow eine Frau was erzählt über Stimmen, die sie hört, die aus dem Jenseits kommen und die sie empfängt, wenn sie im Radio so bestimmte Frequenzen einstellt. Und dachte mir während der Sendung so, ja, was ein totaler Quatsch, und stell so den Fernseher aus und plötzlich rauscht der Fernseher so vor sich hin und ich höre Stimmen aus dem Fernseher raus. Das hat einen Moment gedauert und ist mir klar geworden, da war noch irgendein Fernsehsignal im Hintergrund. Das heißt, das war einfach noch ein Sender, der noch so ein bisschen übrig geblieben ist, der da noch zu hören war. Ist das auch was, was ihr öfter hört, Stimmen aus dem Jenseits?
Das gibt es schon, und auch da ist so die Mustererkennung, also unser Wahrnehmungsapparat ist ja so konzipiert, dass wir Muster erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir Sachzusammenhänge auch verstehen. Und wenn Geräusche, in dem Fall, wenn man jetzt so ein Rauschen hat, uneindeutig sind, dann sind wir trotzdem immer stets bemüht, da irgendeinen Sinn hinein zu interpretieren. Und das ist eine ganz häufige Methode von Geisterjägern, das kommt ja auch bei euch im Buch vor, dass man eben Rauschen hat und dann guckt, hört man da eine Stimme aus dem Jenseits, die da spricht.
Ja, wobei die ganz gezielt ja mit Rekorder durch die Gegend gehen und dann diese sogenannten EVPs, diese Electronic Voice Phenomena, aufzeichnen. Und ich habe jetzt während der Recherche letztes Jahr unheimlich viele von denen hintereinander gehört. Das macht einen auch irgendwann bescheuert und man fängt dann wirklich an, irgendwie Sachen zu hören, wenn man nur oft genug und lange genug da reinhört. Das ist schon echt hart an der Grenze teilweise.
Das heißt, das ist was diese Ghost Hunter, von denen du eben sprachst, auch machen. Die gehen mit Aufnahmegeräten rum oder was hat man dann dabei?
Ja, die gehen mit ganz normalen Diktiergeräten, Aufnahmegeräten durch die Wohnung und versuchen dann an bestimmten Stellen, wo eben berichtet wird, dass da Spukphänomene auftreten, versuchen sie dann eben Stimmen aufzuzeichnen.
Das klingt ganz schön unheimlich. War es das auch oder warst du da ganz wissenschaftlich dabei?
Also mein Kollege war bei den paranormalen Untersuchungen, also der Sebastian Bartoschek, dabei. Ich persönlich nicht. Und er hat gesagt, also es ist natürlich eine ganz bestimmte Stimmung, die da herrscht. Da muss man ein bisschen aufpassen, sich nicht davon anstecken zu lassen. Das ist schon teilweise so ein bisschen unheimlich, ja, wenn man da so nachts durch die Gegend geht und dann, man weiß ja, man jagt jetzt irgendwie einen Geist. Da muss man dann schon ganz nüchtern bleiben, um dann nicht irgendwie doch sich ein bisschen reizen zu lassen, ja.
Wir sprechen gleich noch weiter über Urban Legends, über Hoaxes und über Verschwörungstheorien mit den Machern des Podcasts Hoaxilla. Wir hören aber erstmal noch Musik. Die Musik habt ihr euch auch ausgesucht. Wir haben jetzt eben am Anfang schon von Supertramp was gehört. Als nächstes kommen jetzt die Wings mit Paul McCartney. Ihr habt schon so einen eher klassischen Musikgeschmack oder ältere Popsongs, vielleicht so kann man es sagen, oder?
Auch. Wir haben natürlich die richtig bösen Sachen, die wir hören, nicht aufgeführt. Wir wollen ja das Publikum nicht erschrecken.
Alles klar, dann hören wir als nächstes die Wings mit Live and Let Die. Hier ist die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen und wir sprechen heute mit den Machern des Podcasts Hoaxilla. Und ja, wir sprechen über Hoaxes, über Verschwörungstheorien, Urban Legends. Und Alexa, du hast am Anfang schon gesagt, oder ihr euch beiden hat es diese Geschichte besonders angetan, die Nazi-Flugscheiben aus Neuschwabenland am Südpol oder zumindest in der Antarktis. Also das vorweg zum Verständnis. Neuschwabenland ist in der Antarktis. Soweit stimmt schon mal die Geschichte.
Das ist richtig, ja.
Auch wenn es jetzt nicht so bekannt ist wie Neufundland oder so, aber das gibt es schon mal in der Antarktis. Wie lautet jetzt die Theorie? Wie kommen jetzt die Nazis damit rein?
Also sollen wir mit den Fakten anfangen oder sollen wir die Verschwörungstheorie
erstmal? Erstmal die Theorie, würde ich sagen.
Ja, weil die ist nämlich wunderbar. Also die Theorie besagt, dass die Nazis, nachdem sie gemerkt haben, dass der Zweite Weltkrieg nicht so richtig gut läuft, sich überlegt haben, dass sie sich zunächst mal zurückziehen müssen, neu gruppieren müssen, um dann hinterher doch die Weltherrschaft zu erlangen. Und sie sind dann zum Südpol ausgewandert, zu einem Gebiet, das sie sowieso schon okkupiert hatten im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, nämlich das Gebiet rund um Neuschwabenland, so an der kann man das überhaupt sagen, an der Nordwestspitze von Südpol ist halt also im Süden, aber gut, da haben sie also so einen Bereich abgesteckt und die Nazis hatten zu dieser Zeit schon Flugscheibentechnologie, das heißt, die hatten also im Prinzip UFOs, die auch weltalltauglich waren und sie haben also die ganzen Produktionsstätten für diese Flugscheiben zum Südpol verlagert, um dort in Ruhe erstmal eine Basis aufzubauen, sich weiter zu verstärken und dann ihre ursprünglichen Probleme weiter zu verfolgen. Und das Spannende ist ja, wenn man das wirklich mal betrachtet und sich überlegt, wann sind UFO-Sichtungen angefangen? Die sind ja ab 1954 erst überhaupt aufgetreten als UFO-Sichtungen. Ja. Und das passt natürlich sehr gut. Da waren die Flugscheiben dann so weit weiterentwickelt, dass sie also dann auch Amerika ausspionieren konnten. Das waren natürlich Aufklärungsflüge in den Vereinigten Staaten zunächst mal, um zu schauen, wie die Gegner unterwegs waren. Und ja, das ist so die Verschwörungstheorie. Und wenn man dann daran glaubt, dann sind die da unten immer noch aktiv.
Wenn sie nicht gestorben sind, dann
sitzen sie immer noch am Südpol und bauen ihre Flugscheiben.
Interessant, ist auch so ähnlich wie in dem Film Iron Sky, der letztes Jahr ins Kino kam.
Genau. Nur also die nicht auf den Mond ausgewandert sind, die sind dann in Neuschwanstein gelandet.
Man kann das beliebig erweitern.
Okay, soweit also die Theorie. Was ist jetzt Wahres dran? Gibt es einen wahren Kern?
Ja, es hat tatsächlich eine Expedition der Nazis gegeben.
Danach ist das ja letzten Endes auch benannt. Es hat die Schwabenland gegeben. Das war ein Schiff im Prinzip, was 38, 39 auch sich dorthin aufgemacht hat. Die Nazis haben auch tatsächlich diesen Landstrich vermessen, meist aus der Luft, Fotografien angefertigt und das Ganze vor einem relativ knallharten wirtschaftlichen Hintergrund. Sie haben die Operation auch im Vorfeld geheim gehalten. Das Ziel war, im Prinzip Walfanggründe aufzutun. Also es musste die, wie man gesagt hat, die sogenannte Fettlücke geschlossen werden. Das heißt, man brauchte mehr Nachschub an technischen Fetten zum Beispiel. Und vor diesem Hintergrund hat man dann also versucht, in Neuschwabenland oder in dieser Gegend zumindest irgendwie Fuß zu fassen.
Okay, aber da hört dann irgendwo die Wahrheit auf. Also sie sind dann nicht dort geblieben und haben sich angesiedelt
genau.
Und UFOs entwickelt.
Sie haben also weder da Höhlen gegraben im Eis, noch sind sie da in die hohle Erde verschwunden, weil eine Theorie besagt ja, dass ein Eingang in die hohle Erde sich auch dort befindet. Also das hat alles nie stattgefunden.
Hohle Erde ist noch so ein Stichwort, da sind wir gleich bei der nächsten Theorie, die sich für die allermeisten Hörer, gehe ich sehr stark von aus, sehr absurd anhören wird, aber die relativ verbreitet ist oder zumindest eine lange Geschichte hat, die Geschichte mit der hohlen Erde, die auch eigentlich, ich habe mal kurz vorher im Netz geschaut, auch seit Jahrhunderten zumindest als Theorie schon existiert, oder? Mhm.
Genau, ja. Genau, also die geht, also zum ersten Mal erwähnt worden von Halley sogar, 1691.
Ah, der von dem Komet.
Genau, genau. Mhm. Und das war im Prinzip eine Reaktion auf die Gravitationstheorie. Also man hat dann irgendwann gemessen und geguckt und gesagt, das kommt aber alles irgendwie nicht hin, wenn die Erde nicht hohl ist. Und da hat man dann irgendwie ein Modell drauf aufgebaut. Das Ganze ist aber nun, wie wir alle wissen, mittlerweile wirklich veraltet, wird aber in Verschwörungstheoretikerkreisen unglaublich gerne weiter rezipiert und weiter erzählt. Und bis hin zu Echsenwesen, die dort wohnen oder Außerirdischen, die da irgendwie sich hinbegeben haben. Also das kann man beliebig erweitern.
Die Atlanta sind da auch hingezogen.
Auch, genau, die auch.
Gibt es da so eine Art Formel, wie eine erfolgreiche Verschwörungstheorie funktioniert? Also man nimmt so, sagen wir mal, 30% Wahrheit, 30% weiß man nicht und 30% Erfindung oder weiß der Geier?
Ja, was immer gut ist, ist, wenn man Physik oder Quantenphysik einfließen lässt, weil das sind Dinge, von denen der Otto Normalbürger in der Regel wenig Ahnung hat. Je mehr merkwürdige Formeln und griechische Buchstaben, Kappa, Mü oder was auch immer man einfließen lässt in so eine Theorie. Ja, also das sind ja so griechische Buchstaben, die für gewisse Größen in der Physik stehen. Und wenn ich dann also irgendwelche Formeln nehme, in denen dann Kappa mal 3 hoch 7 μ irgendwie auftaucht, dann klingt das erstmal alles furchtbar wichtig. Das könnten wir auch selber nicht widerlegen, aber wir haben natürlich viele Freunde. Und wenn man dann Physikern solche Formeln zeigt, dann lachen die immer ganz herzlich. Und da im Zweifelsfall sind das irgendwelche komplett anderen Geschichten, die dann aber auf Gravitation gemünzt sind zum Beispiel. Das passt dann schon. Aber wie du schon sagst, so 30% Wahrheit ist immer gut, das überspitzen, ein bisschen mit den Ängsten von Leuten spielen.
Und Geheimwissen.
Und Geheimwissen.
Und Geschichte ist auch gut, oder?
Mhm. Geschichte ist immer gut. Mhm. Und alle Leute, die dagegen reden, sind natürlich Bestandteil der Verschwörung. Das ist auch immer sehr gut. Also wenn einem jemand eine Verschwörungstheorie erzählt und man redet dagegen, dann sagt er natürlich so, du bist Teil der Verschwörung, klar.
Ja, wir sind auch schon, ich weiß nicht wie oft, in den Rochus gekommen, irgendwie von der amerikanischen Regierung bezahlt zu werden oder so. Ja.
Schön wär's.
Genau. Ja, das ist so ein Knackpunkt bei Verschwörungstheorien tatsächlich. Bei mir ist es der Fall, ich komme aus Bielefeld und mittlerweile hat, glaube ich, wirklich jeder die Geschichte gehört, dass noch nie jemand in Bielefeld war und derjenige, der sagte, er käme aus Bielefeld, natürlich Teil der Verschwörung ist. Ja, keine Chance, da rauszukommen, argumentativ.
Das ist so, ja.
Verschiedene Verschwörungstheorien, die wir auch noch hier bekommen haben, über Facebook unter anderem der Hinweis darauf, dass die immer kursierende Behauptung, Morgan Freeman sei gestorben. Aber die anderen wäre, unter anderem schreibt Hermann Leopold, dass er viele Jahre lang geglaubt hätte, dass die Engländer Napoleon vergiftet hätten. Und die Muppets Night Show TV schreibt uns, ich habe damals bei der Akte Uwe Barschel und den Fall Jürgen Möllemann, dem bin ich auf dem Leim gegangen. Wer die Wahrheit kennt, ist klar im Vorteil. Mhm. Naja, und auch solche Sachen werden uns hier geschrieben dann.
Das Fatale ist, es gibt ja durchaus auch Verschwörungen. So ist es ja nicht. Wir sagen ja nicht, dass es gar keine Verschwörungen gibt. Also zum Beispiel John F. Kennedy, die Ermordung. Da gibt es sicherlich viele Dinge, die man wahrscheinlich nie in Erfahrung bringen wird. Und darüber lässt sich natürlich prima spekulieren. Und gerade solche Fälle, wo es also tatsächlich Dinge gibt, die nicht aufklärbar sind oder die in den Rauch aus einer Verschwörungstheorie kommen, füttern dann natürlich blödsinnige Verschwörungstheorien. Ja. Das ist dann leider.
Aber manchmal
so.
Platzen die dann auch nach einer Zeit. Ich habe gerade eine ganz interessante Dokumentation gesehen über den Tod von Marilyn Monroe, die ja auch so ein bisschen so Teil dieser JFK-Geschichte geworden ist. Und dann hieß es ja auch immer irgendwie, der Tod sei dann irgendwie aus diesem Umfeld auf sie zugekommen und sie hätte sich gar nicht selbst umgebracht. Und die haben anhand wirklich forensischer, knallharter Beweise und Experimente dargestellt, warum sie sich eben doch selbst diese Pillen zugeführt hat, an denen sie dann gestorben ist. War ganz interessant gemacht. Also irgendwann löst sich dann halt auch manchmal so ein Mythos auf.
Also eine schöne Verschwörungstheorie ist übrigens auch die Mondlandungslüge. Also das ist auch so ein Favorite von mir.
Wo wir gerade in den 60ern sind, passt das natürlich auch ganz gut rein. Das ist auch eine, die viele schon gehört haben. Also die Theorie lautet, tatsächlich sind die Amerikaner gar nicht auf dem Mond gelandet, 69, sondern das Ganze ist inszeniert worden.
Genau so ist es. Und es werden ja Fotobeweise dann angeführt und die Technologie sei gar nicht so weit gewesen. Es gibt ganz viele so kleine Punkte, die dafür sprechen sollen, dass die Amerikaner nie auf dem Mond waren. Bei der Theorie ist es immer besonders einfach, die zu widerlegen. Denn wenn die Amerikaner nicht auf dem Mond gewesen wären, dann hätte damals die UdSSR alles daran gesetzt, das aufzudecken. Denn die haben natürlich in direkter Konkurrenz gestanden. Ich bin auch sogar auch der festen Überzeugung, dass es russische Spione bei der NASA gegeben hat. Und wenn es da auch nur die kleinste Möglichkeit gegeben hätte, den Amerikanern nachzuweisen, dass sie nicht auf dem Mond gewesen wären, hätten die Russen das damals sofort getan. Denn das wäre die absolute Blamage gewesen und im Kalten Krieg der Sieg für den Kommunismus damals. Sehr schön bei der Geschichte, es gibt einen Science-Blogger, einen Wissenschaftsblogger, der hat mal auf seiner Seite geschrieben, dass aus bestimmten Gründen die Mondlandung in einem Studio stattgefunden haben muss und hat dann quasi im letzten Satz aber dann noch drunter gesetzt, damit das funktioniert, muss dieses Studio aber auf dem Mond gestanden haben. Und ganz viele Leute haben diesen letzten Satz aber nicht gelesen und der ist furchtbar angegangen worden bezüglich dieser Aussage. Aber auch da geht, man muss auch die Sachen bis zum Ende lesen.
Das ist dann eine Parodie auf eine Verschwörungstheorie.
Das war sehr schön, ja.
Es gab doch auch diesen schönen Film, bei dem auch Stanley Kubrick beteiligt war.
Genau, Kubrick, Nixon und der Mann im Mond, glaube ich.
Ja, da habe ich auch für einen Moment Panik gekriegt, als ich den gesehen habe.
Wenn schon Stanley Kubrick, der große Regisseur, sagt, dass er da beteiligt war, dann hat das natürlich ein anderes Gewicht nochmal.
Ja, die Theorie war, ganz kurz, damit die Hörer das vielleicht nachvollziehen können. Also der Film, da geht es darum, dass Stanley Kubrick eine bestimmte Kameratechnologie brauchte und die Amerikaner haben gesagt, du kriegst die, aber wir brauchen die Kulissen deines Films 2001, damit du mal schnell für uns die Mondlandung drehst. Und das war so eine Quasi-Dokumentation, in der sogar hochrangige amerikanische Regierungspolitiker Rumsfeld zum Beispiel zu Wort kam und erst in den letzten 3 Sekunden sozusagen aufgeklärt wurde, dass der Film Schwachsinn ist. Das war sehr gut gemacht.
Sehr schön. Wir kommen so von Theorie zu Theorie, aber warum auch nicht? Daniel, du wolltest das Thema Bigfoot auch gerne nochmal angesprochen haben.
Ja, ich wollte
haben,
das
ne?
Thema Bigfoot ansprechen, nicht weil ich mich besonders gut damit auskenne, sondern weil uns ein Hörer das dazu etwas geschrieben hat. Und da wollte ich euch fragen, er schreibt, Er nennt sich Molotow. Er hat gelesen, dass von Bigfoot Ende letzten Jahres eine Gewebeprobe analysiert wurde von verschiedenen Instituten. Und das Resultat besagt, er wäre eine bis dahin nicht bekannte Menschenart. Und ihm wurden daraufhin auch Menschenrechte zugesprochen. Und das Ganze, dazu hat er auch noch einen Link geschickt. Was sagt ihr dazu?
Kocht immer mal wieder hoch. Also in Amerika ist ja Bigfoot ein Riesenthema und das finden alle ganz spannend. Ich finde das auch spannend, wenn es so etwas gäbe, noch einen Hominiden, den man noch nicht kennt. Das Problem bei dieser DNA-Studie ist, wir kennen auch jemanden, der sich da ganz intensiv damit beschäftigt, den Dr. Marc Benecke, der ist so, was die DNA-Analyse an und so angeht, wirklich sehr fähig. Die DNA-Analyse ist nicht ganz sauber gemacht und den Link, der ist uns dieser Tage auch schon ein paar Mal zugeschickt worden. Das Problem ist, dass es da ganz viele kleine DNA-Stückchen gegeben hat, die analysiert worden sind und die sind zusammengesetzt worden und dann wurde der Schluss gezogen, das ist ein Genom und das ist eine neue Rasse. Und die Analyse wird aber von ganz vielen Biologen, die in dem Bereich tätig sind, nicht für wirklich adäquat gesehen. Und eine Bigfoot-DNA zu finden, ist das eine. Wenn es Bigfoot gäbe, dann müsste es eine größere Population dieser Wesen geben. Und man müsste entweder verstorbene Bigfoots finden, das heißt, die müssen ja auch irgendwann mal sterben, oder es müsste Ausscheidungen dieser Tiere geben. Also 3 Stück reichen ja nicht, damit die über Jahrzehnte existieren. Und nur so ein Hautfetzen, von dem man nicht weiß, wo er herstammt, den dann zu analysieren und zu sagen, das ist ein Genom, was wir nicht kennen, das ist so fehlerbehaftet, dass das als Beweis definitiv nicht ausreicht.
Das ist leider bei allen Monstern aus der Kryptozoologie das gleiche Problem. Das ist bei Nessie so und beim Yeti so. Also sobald man eine Population annimmt, die überlebensfähig ist, müsste man eben früher oder später vor allen Dingen mit den heutigen Möglichkeiten doch tatsächlich auf einen handfesten Nachweis und nicht nur auf so eine kleine Gewebeprobe stoßen.
Hätten wir also die Illusion vom Bigfoot auch zerstört an dieser Stelle. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über Verschwörungstheorien und Hoaxes, hören zunächst noch ein bisschen Musik, die ihr euch auch gewünscht habt und sprechen dann gleich noch ein bisschen auch mit einer Kollegin aus unserer Nachrichtenredaktion. Aber bis dahin hören wir noch die Rolling Stones mit Sympathy for the Devil. Heute geht es um Verschwörungstheorien und Ähnliches hier in der Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen mit unseren Gästen. Aber als nächstes wollen wir ein bisschen über die Nachrichten und Meldungen des Tages sprechen mit meiner Kollegin Stefanie Gebert.
Hallo, guten Abend. Keine Verschwörung. Ich schwöre
es. Ich dachte es mir. Also aus den Nachrichten heute mal keine, ausnahmsweise mal keine verrückten Theorien.
Genau, ausnahmsweise mal.
Sondern handfeste Geschichten, um die es tatsächlich geht in der Welt. Was war da denn so eins der Hauptthemen?
Ja, handfeste Skandale auch. Es hört sich, man kann es eigentlich nicht mehr hören, ne? Diese ganzen Geschichten, die einem den Appetit verderben. Aber ich habe so eine Geschichte heute. Der Futtermittelskandal soll heißen, in Futtermitteln, sprich in Mais, der eingeführt wurde und in Deutschland verfüttert wurde, soll ein Schimmelpilzgift drin sein. Aflatoxin, so heißt es. Und es soll hochkrebserregend sein. Das heißt, dieser Mais war damit vergiftet. Und dieses Gift haben die Tiere wie, weiß ich nicht, Kühe, Schweine, Hühner gefressen. Jetzt gibt es allerdings Entwarnung, so heißt es jedenfalls, dass dieses Gift nicht uns Menschen betrifft und oder uns Menschen vergiftet, weil dieses Gift nicht ins Fleisch der Tiere gerät. So heißt es jedenfalls offiziell. Es gibt also Entwarnung, dass wir nicht gesundheitsgefährdend sind, falls wir dieses Fleisch auf den Teller kriegen sollten.
Gut, immerhin etwas. Wo war dieser Skandal? War der in ganz Europa? War der in Deutschland?
Also dieses Futtermittel ist ausgeführt worden aus Osteuropa und wir haben es vor allem in Niedersachsen gehabt. Also es betraf vor allem Bauernhöfe in Niedersachsen, die dieses Tierfutter tatsächlich dann auch verfüttert haben.
Das also
gut, dass
eine
Vegetarier sind.
Ja, kann man dann wirklich in diesen Tagen kann man das eigentlich wirklich nur sagen. Herzlichen Glückwunsch, Vegetarier.
Noch sicherer geht man natürlich mit der Lichtnahrung, die ihr auch schon erwähnt habt. Aber ja, nein, das ist ein ernsteres Thema. Also da sollte man vielleicht dann doch nicht drüber scherzen, fällt mir an dieser Stelle auf. Futtermittel sind ein Thema gewesen heute. Was gab es noch aus Deutschland zu berichten sonst?
Ja, aber in Deutschland hatten wir ja momentan sehr viel. Wir berichten ja mal gerne auch über die Welt und was sonst außerhalb Deutschlands passiert. Und richten da den Fokus hin. Heute mussten wir aber sehr auf Berlin schauen, denn der Bundesrat hat getagt und ein Mammutprogramm hinter sich gebracht. Da ging es zum einen um die steuerliche Gleichstellung für verheiratete Homosexuelle, soll heißen, das Ehegattensplitting auch für eingetragene Lebenspartnerschaften soll gelten. So jedenfalls der Wunsch des Bundesrates. Ist allerdings noch offen, ob auch der Bundestag dem zustimmt, denn da haben ja die Mehrheit FDP und Union. Union zweifelt noch daran, ob sie das möchte. FDP ist eindeutig dafür, aber das muss der Bundestag jedenfalls noch abnicken. Zweite Entscheidung heute vom Bundesrat. Ein flächendeckender Mindestlohn soll eingeführt werden. In Deutschland weit von 8,50 Euro. Auch da braucht es noch die Zustimmung des Bundestages. Dann habe ich ein böses Wort mitgebracht, auch das heute viel stattgefunden hat im Bundesrat. Fiskalpakt. Ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Wort, wo jeder genau weiß. Ach ja, genau. Sage ich es nochmal schnell zur Übersetzung. Also fast alle EU-Länder verpflichten sich zu mehr Haushaltsdisziplin. Das bedeutet dieser Fiskalpakt, sprich weniger Schulden machen. Und Bundeskanzlerin Merkel hat das damals mal zur Chefsache gemacht. Die wollte das unbedingt durchdrücken. Man erinnert sich sicherlich noch an Cameron, der ja nun ausgeschert ist unter anderem und Merkel da düpiert war etwas. Also sie wollte das unbedingt. Jetzt hat aber der Bundesrat ihren Strich durch die Rechnung gemacht und er hat dieses Vorhaben in den Vermittlungsausschuss zurückgegeben. Der Grund ist, dass die Länder gerne finanzielle Unterstützung dafür wollen, dass sie einsparen müssen vom Bundesrat. Der Vermittlungsausschuss, der muss jetzt einen Kompromiss finden und das heißt, das Ganze wird noch ein wenig dauern. Und damit ist das ein bisschen unangenehm, so sagen es jedenfalls die Korrespondenten für Angela Merkel auf EU-Ebene, weil sie eben diejenige war, die als Sparkanzlerin das durchpeitschen wollte. Und jetzt hat sie ihrem eigenen Land ein Problem mit diesem Fiskalpakt. Das war das eine, der Bundesrat.
Der hatte also viel zu tun heute, einige Geschichten zu entscheiden. Im Bundestag gab es auch noch was?
Genau, im Bundestag gab es auch was, was auch nicht weniger wichtig ist. Hier kommt das nächste böse Wort, Leistungsschutzgesetz. Also es geht ums Urheberrecht im Internet. Da hat der Bundestag entschieden, dass Internetsuchmaschinen, wie zum Beispiel Google jetzt, es Verlagen in Zukunft bezahlen müssen, wenn sie längere Abschnitte aus Büchern oder aus Zeitungen veröffentlichen wollen. Darüber war ja lange gestritten worden. Wir haben das auch begleitet in den Nachrichten immer wieder und immer wieder darüber berichtet. Und dieses Gesetz ist jetzt eine abgeschwächte Form, als die ursprünglich war, was anderes vorgesehen. Konkret bedeutet das nämlich tatsächlich, dass Google und andere Suchmaschinen einzelne Wörter oder kleine Textausschnitte kostenlos nutzen dürfen. Alles andere müssen sie bezahlen, aber kleine Textabschnitte sind kostenlos. Das Problem an dem Ganzen ist, dass nicht genauer definiert ist, was denn jetzt klein in diesem Fall bedeutet. Mhm. Und so sagen Kritiker auch, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass man jahrelange Auseinandersetzungen vor Gericht führen wird müssen. Also dieses Gesetz ist nicht so, dass es tatsächlich alle klar definiert, wie es zu handhaben ist zukünftig.
Ja, im Vorfeld gab es ja auch schon viel Kritik und jetzt offenbar im Nachklapp auch voraussichtlich weiterhin.
Ja.
Soweit der Blick nach Deutschland. In den USA steht heute Abend doch auch noch was Größeres an, oder?
Ja, mit großer Sorge blickt man ein bisschen in die USA und schaut, was da passiert. Dort werden sich nämlich Republikaner und Demokraten nicht wirklich einig. Noch bis Mitternacht, also jetzt noch knapp 4 Stunden lang, ist Zeit zu verhindern, dass ein Gesetz in Kraft tritt. Und dieses Gesetz sieht massive Einsparungen vor im Haushalt und das würde alle Ressorts betreffen, also weniger Geld zum Beispiel für die Verteidigung oder auch weniger Lehrer an den US-Schulen, weil man einsparen müsste. Insgesamt ist das ein Paket von $85 Milliarden, die da eingespart werden müssen. Obama hat jetzt gerade vor einer Stunde nochmal alle Spitzenvertreter des Kongresses bei sich versammelt und er versucht eine Lösung zu finden, um diese Kürzung zu verhindern. Die Angst ist eben, wenn diese Kürzungen stattfinden sollten, ab oder nach 23.59 Uhr.
Deutscher Zeit oder US-Zeit eigentlich?
Nee, deutscher Zeit. Ah, okay. Also die sind ja uns, lass mich kurz überlegen, hinter uns. Von daher, genau. Also deutscher Zeit, genau, Entschuldigung, dass ich das nicht gesagt habe, korrekt.
Kein Problem.
Das würde aber bedeuten, dass oder das befürchtet man zumindest, dass die US-Konjunktur weiter schwächelt, wenn man diese Einsparungen tatsächlich durchdrückt und dass damit hunderttausende Jobs gewertet sind. Also das begleiten wir heute Abend sicherlich bis zum Schluss.
Da habt ihr noch einiges damit zu tun heute Abend in den weiteren Nachrichtensendungen. Das waren so ein paar der Hauptmeldungen heute, aber ihr sortiert ja auch jeden Tag. genommen aus dem Programm?
Wir haben heute eine Meldung gehabt, wo man sofort aufhorcht, wenn es nämlich in der Überschrift heißt: Vorwurf der Volksverhetzung gegen SPD-Abgeordneten. Dann ist es tatsächlich so, dass man erstmal guckt, aha, Volksverhetzung. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ein Bremer Abgeordneter ist, der heißt Martin Korol und gegen den wird tatsächlich ermittelt. Es gibt einen Anfangsverdacht, so heißt es aus der Staatsanwaltschaft. Er hat nämlich auf seiner Internetseite rassistisch sich über Roma und Sinti geäußert, oder soll er sich geäußert haben. Man kann das nämlich nicht nachkontrollieren. Ich habe es geschaut. Die Internetseite ist gesperrt, da ist nichts mehr erreichbar. Das heißt, ich kann es nicht nachkontrollieren. Aber das hat es leider nicht geschafft, weil es ein Bremer Abgeordneter ist und noch nichts passiert ist. Es gibt einen Anfangsverdacht, heißt es. Ich will nur mal kurz zitieren, was angeblich er gesagt hat. Sinti und Roma lebten teilweise so sozial und intellektuell noch im Mittelalter, zeugten viele Kinder und täten nichts für die Gesellschaft. So in etwa in diesem Tenor muss das Ganze gewesen sein auf der Seite. Wie gesagt, das ist ein Anfangsverdacht. Wir werden es weiter beobachten. Heute hat es allerdings das nicht in unsere Nachrichten geschafft.
Wenn es denn überhaupt so stimmt, du sagst ja, die Seite kann man gar nicht mehr erreichen. Genau. Das heißt, da muss man erstmal noch ein bisschen schauen. Die letzten Tage war natürlich eines der Hauptthemen der Papstrücktritt. Da gab es einige Meldungen.
Wenige.
Man hätte sich schon Mühe geben müssen, wenn man das hätte verfassen wollen.
Das stimmt.
Geht diese Welle denn noch so ein bisschen weiter oder ebbt das jetzt ab?
Die ebbt ab, das muss man schon sagen. Also gestern war natürlich der Höhepunkt schlechthin und der nächste Höhepunkt ist ja nun auch schon in Sicht. Man versucht jetzt ein bisschen das Ganze künstlich am Leben zu erhalten. Nicht den Papst, aber die Meldungen über den Vatikan und die Papstwahl, die anstehende. Heute erreichen uns dann solche Sachen wie: die päpstliche Wohnung ist versiegelt worden. Dazu hat der Vatikan sogar ein Video veröffentlicht. Also hat man ein Siegel drauf geklebt, damit da keiner reingeht, irgendwas rausholt und wahrscheinlich dann bei eBay verkloppt oder ich weiß nicht. Oder eine Meldung, dass auch sehr schön, Benedikt hat nach seinem Rücktritt sehr gut geschlafen, das meldet die dpa heute Morgen.
Schön.
Ist nicht schön. Da freut man sich doch für den alten Mann. Ja, das sind so Meldungen, die es natürlich nicht bei uns in die Nachrichten schaffen, die aber irgendwie dann auch wieder immerhin amüsieren.
Da gibt es ja eine schöne Prophezeiung, was den Papst angeht, ne? Von Malachias.
Oh ja, eine gute Idee.
Da sind wir jetzt wieder im Bereich der Theorien und verrückten Gerüchte. Was gibt es da für eine Theorie?
Es gibt die Theorie, dass der heilige Malachias Päpste vorhergesagt hat. So
im 12. Jahrhundert.
12. Jahrhundert. Und das hat man so zurückverfolgt. Und er hat eine Vorhersage für Herrn Ratzinger getroffen und für einen weiteren Papst. Und dieser nächste Papst ist nach der Prophezeiung von Malachias der Papst, der dafür sorgen wird, dass das Papsttum dann beendet sein wird.
Ach, guck.
Stimmt allerdings leider nicht, aber das ist auch so eine
Sache. Ist auch in Wirklichkeit wohl aus dem 16. Jahrhundert und nicht aus dem 12.
Ist aber so ein bisschen hochgespült, weil jetzt alle Leute denken, dass der nächste Papst eventuell der letzte sein könnte.
Warten wir mal ab, wie das weitergeht mit dem nächsten Papst.
Wir werden es begleiten.
Genau. vielen Dank, Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion. Soweit die Meldung des Tages und die Meldung, die es auch nicht bei uns im Programm geschafft haben. Wir sprechen gleich noch weiter mit unseren Gästen heute Abend in der Redaktionskonferenz, Alexa und Alexander Waschkau. Wollen aber als nächstes erstmal noch unser Rätsel auflösen, das wir heute den Tag über unseren Hörern gestellt haben. Das ist freitags immer etwas schwerer als so im Rest der Woche.
Das heißt,
und Daniel.
Sau schwer.
Genau, du weißt da noch mehr als ich drüber. Was ist das?
Genau, ein fliegender Wechsel. Ja, das Aerobic im Freitag ist immer sauschwer, weil es auch etwas ganz Besonderes zu gewinnen gibt, nämlich einen DAB Plus USB-Stick, mit dem man, ich habe sowas gar nicht, aber ich stelle mir vor, man steckt es in seinen Rechner und dann muss man nicht mit dem Internet verbunden sein und kann trotzdem die Radiowissen hören. Betitelt ist das Ganze, es ist eine Radioszene mit dem Titel Klangkunst und ich erkläre kurz die Spielregeln. Das heutige Aerobic entführt uns ins Reich der Physik, auch wenn man das nicht sofort merkt. Aber es heißt ja nicht umsonst, wie gesagt, sau schwer. Ihr hört jetzt eine Szene und die soll euch auf zwei Worte bringen. Zusammengesetzt ergeben diese beiden Worte das Lösungswort. Und dieses Lösungswort ist heute von elementarer Bedeutung.
Aerobic.
Sau schwer.
Ja, meine lieben Kollegen, es ist soweit. Ich weiß, es war ein weiter Weg. Wir haben lange nach ihm gesucht. Und bevor wir jetzt zur Abstimmung kommen, darf ich mich schon mal bei allen bedanken für die gute Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz darauf, denn ich bin mir sicher, wir haben den Richtigen gefunden. Und das hier, das ist er.
ist doch...
Also. Ich spiele ihn noch mal vor, damit wir ein bisschen besseren Eindruck bekommen.
Ja, der ist klasse, der ist gut, der ist richtig gut.
Können wir nehmen.
Können wir den noch mal hören?
Noch mal? Na ja, klar.
Hey! Ja, das ist der Richtige! Ja!
Okay, dann stimmen wir jetzt mal ab. Wer ist dagegen? Und wer ist dafür?
Tja, unser Aerobic. Ihr in Hamburg, seid ihr drauf gekommen?
Nein.
Wir gucken uns gerade ein bisschen verstört an.
Weiß ich nicht, Feinabstimmung oder so, ich habe keine Ahnung.
Nein, es gab sehr viele Zuschriften und auch sehr viele falsche Zuschriften. Feinabstimmung wäre eine falsche gewesen. Ja, man hört ja einen Ton und dann hört man auch sehr viele Menschen, die nicht gegen diesen Ton sind, sondern für diesen Ton.
Oh nein.
Und es ergibt ein...
Alexa, du hast da doch eine Idee?
Ja, Proton.
Ja, genau. genau. Also leider, jetzt für dich gibt es noch keinen Gong, aber für einen unserer vielen Gewinner. Bitte,
Herr Bödecker, ich greife mal in den Stapel hier so mittig rein und nehme den hier.
Gewonnen hat Reinhard Schmidt aus Karlsruhe. Herzlichen Glückwunsch.
Der hat die richtige Lösung gewusst zu unserem Aerobic-Rätsel Proton. Ein besonders schweres Rätsel heute. Hier geht es jetzt weiter in der Redaktionskonferenz, wie auch eben schon, über Hoaxes, über Verschwörungstheorien, über verrückte Gerüchte, die kursieren im Internet. Darüber sprechen wir mit unseren Gästen Alexa und Alexander Waschkau. Die beiden machen den Podcast Hoaxilla und klären da drin so ein bisschen auf über Hoaxes und über Verschwörungstheorien. Wir hatten jetzt ziemlich viele lustige Theorien, absurde Theorien, Theorien, die erstmal auch keinem wehtun, also die lustig sind, die man sich so auf einer Party erzählen kann und dann ist relativ wenig dran. Aber es gibt ja auch ein paar Theorien oder Verschwörungstheorien, bei denen sich Leute größere Sorgen machen. Zum Beispiel in den USA ist eben der 11. September so ein großes Thema. Das habt ihr auch schon mal behandelt bei euch in einem Podcast. Was gibt es denn da heute noch für Theorien eigentlich? Also es gab direkt, nachdem das Ganze passiert ist in den USA, schon viele Leute, die Theorien aufgestellt haben. Was sind denn heute so die Haupttheorien, die noch existieren und kursieren zum 11. September?
Also das speiset sich sehr auf. Es gibt zunächst natürlich die Theorie, dass die Amerikaner dieses schwerwiegende Attentat selber inszeniert haben, um Krieg zu führen und dann eben Ölreserven im Nahen Osten zu ihrem eigenen machen zu können, beziehungsweise um die eigene Wirtschaft durch die Kriegsindustrie zu stärken, was natürlich eine ganz gräußliche eine Vermutung ist. Das wird dann gestützt durch die verschiedensten Teiltheorien, zum Beispiel, dass die Türme nie hätten einstürzen können durch Flugzeugeinschläge, die Türme des World Trade Centers, sondern die hätten gesprengt werden müssen. Und auch so, wie sie eingefallen sind, würden sie niemals einfallen, wenn da nicht eine kontrollierte Sprengung vorgenommen worden ist. Es gibt die Theorie, dass das Flugzeug, was in das Pentagon eingeschlagen sein soll, nie existiert hat, sondern dass die Amerikaner da selber Marschflugkörper auf das Pentagon geschossen haben, weil man gar keine Flugzeugtrümmer sieht. Und also da gibt es wirklich ganz furchtbare und ganz gräußliche Geschichten, die dieses wirklich natürlich auch ganz verachtenswerte Attentat, was dort stattgefunden hat, in seiner Grausamkeit halt dadurch überspitzen, dass es ein politisches Ziel des eigenen Landes war.
Bis hin zu Gerüchten darüber, dass bestimmte Volksgruppen und leider da auch voran wieder die Juden zum Beispiel gewarnt gewesen sein sollen und sie hätten dann halt das World Trade Center nicht betreten an dem Tag. Es wird ganz gerne dann auch, wenn es nicht die Amerikaner selber waren, wieder die große jüdische Weltverschwörung hinter dem Attentat vermutet. Und das ist allesamt wirklich schrecklich und unerfreulich.
Diese Weltverschwörung ist auch eine Geschichte, die es schon sehr lange, glaube ich, gibt, oder? Die Geschichte, dass die Juden an allem Möglichen angeblich schuld sein sollen.
Ja, von den Brunnenvergiftungen bis hin zum World Trade Center.
Das ist im Mittelalter im Prinzip.
Ja. Lässt sich das eigentlich, bleiben wir noch einen Moment beim 11. September. Das ist ja ein großes Thema. Das ist auch ein Thema, mit dem sich natürlich die Geheimdienste befassen. Da würde ich es mir jetzt relativ schwierig vorstellen, was zu den Hintergründen und zu anderen Dingen zu recherchieren. Oder wie geht man davor, um da genaueres zu erfahren?
Das ist natürlich so, da haben wir auch keinen Einblick natürlich, aber die zentralen Punkte, also ich sag mal, der Marschflugkörper beim Pentagon, es wird immer gesagt, wenn da ein Flugzeug ins Pentagon eingeschlagen wäre, hätte A, das Gebäude viel mehr zerstört sein müssen und B, hätten größere Trümmerteile vorhanden sein müssen. Und da ist es relativ einfach, wenn man da so ein bisschen recherchiert, das Pentagon ist das Herz der amerikanischen Verteidigung. Das Gebäude ist zunächst mal so konzipiert, um gegen jegliche Waffenattacken erstmal sehr, sehr resistent zu sein. Das erklärt, warum das Gebäude nicht komplett zerstört worden ist. Und dann gibt es durchaus zum Beispiel Videos, wo man Flugzeuge zum Beispiel gegen Betonwände hat mal in Simulationen fliegen lassen, aber reale Flugzeuge. Und wenn man dann mal sieht, wenn so ein Flugzeug mit mehreren hundert Stundenkilometern gegen eine gut verstärkte Wand fliegt, dann bleibt von so einem Flugzeug im Prinzip auch nur noch Staub über, weil das völlig zerlegt wird. Und so ein Flugzeug ist ja auch innen hohl, das ist ja kein fester Körper und all diese Dinge. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fotos, die Trümmerteile vom Pentagon zeigen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und es gibt natürlich Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Augenzeugen, die das berichten. Und natürlich sind die alle dann Teil der Weltverschwörung. Das ist natürlich völlig klar. Aber auf dieser Ebene kann man natürlich diese einfachen Vorwürfe relativ schnell entkräften. Und es gibt auch sehr, sehr gute Internetseiten, die zum Beispiel erklären, warum das World Trade Center eben dann nach den Einschlägen der beiden Flugzeuge eingestürzt ist.
Die Banking 9/11 zum Beispiel, genau. Ist da zu nennen. Mm.
Debunking, also
entkräften oder entzaubern. Genau. Mhm.
Ja, im Detail kann man es auch in eurem Podcast zu dem Thema nochmal nachhören auf hoaxilla.com. Da habt ihr einige Themen schon behandelt und ich habe gesehen, ihr habt manchmal auch Gäste bei euch im Programm, zum Beispiel Bernhard Hoeker, den Komiker und Autor, oder auch Marc Benecke habt ihr eben schon mal angesprochen, der ist auch bei uns im Programm ein gern gesehener Gast. Mhm. Wir hatten ihn neulich mal, als es um Skelette und Schädelreste ging, da ist er zu uns gekommen und hat uns erklärt, was man daran so verdeutlichen kann. Wie kommt ihr an diese Gäste? Was bringt die Gäste zu euch? Warum kommen die zu euch?
Das fragen wir uns manchmal auch.
Wir sind ganz furchtbar hartnäckig.
Also bei den beiden war es tatsächlich so, dass Bernhard Hoeker, wir sind in einem Verein organisiert und da ist Bernhard Hoeker auch Mitglied. Und da ist es eigentlich ganz spektakulär gewesen. Wir haben einfach dem Management von Bernhard eine E-Mail geschrieben, haben gefragt, ob er darüber mal ein Interview führen würde. Da hat er sich gerne zu bereit erklärt. Marc Benecke haben wir mal im Rahmen eines seiner Vorträge getroffen und am Ende des Vortrags sind wir ins Gespräch gekommen. Und er war völlig fasziniert davon, dass sich jemand mit der wissenschaftlich-kritischen Methode beschäftigt. Er kannte Podcasts und darüber ist jetzt in den vergangenen Jahren eine Freundschaft entstanden und wir arbeiten immer mal wieder gerne zusammen. Und das ist so eine von den Sachen, wo der Podcast uns ja ganz, ganz tolle Kontakte beschert hat, wobei das sind jetzt Prominente. Was wir auch regelmäßig machen, ist, dass wir Hörertreffen machen. Also immer, wenn wir in irgendwelchen Städten sind, versuchen wir uns mit Hörern unserer Sendung zu treffen, die es inzwischen erfreulicherweise in fast jeder Stadt gibt. Und das sind auch ganz tolle Kontakte. Also weil man einfach unfassbar viele Menschen kennenlernt. Und das sind dann alles Freunde der wissenschaftlich-kritischen Methode. Und
einmal ist da sogar eine richtig tolle Hoaxilla-Folge draus geworden, als uns nämlich einer unserer jüngsten Hörer eine Geschichte aus seiner Schule erzählt hat. Und das haben wir dann hinterher recherchiert und fanden das so toll, dass wir da eine ganze Sendung draus gemacht haben, inklusive Interview. Da ging es um die sogenannte Terlusologie. Das ist gerade bei Gesangslehrern und Sprecherziehern verbreitet, die Menschen einzuteilen nach Sola und Luna. Das geht dann nach dem Geburtstag. Und es gibt dann sogar Arien, die nur von Menschen gesungen werden können, die irgendwie Sola oder Luna veranlagt sind. Die anderen, die können das dann gar nicht. Und also ganz, ganz verrückte Theorien. Und der Nils, der uns das erzählt hat, der war dann natürlich ganz happy, als er dann in der Sendung auftaucht. Wir haben ihn dann auch kurz zu Wort kommen lassen und das Ganze dann mit einem Sprachlehrer, mit einem Gesangslehrer zusammen aufgeklärt, der eine Studie dazu abgefasst hat.
Bekommt ihr eigentlich auch viel Feedback von Hörern auf die Sachen, die ihr so macht?
Ja, das ist wird immer mehr und tatsächlich frisst dieses Projekt eigentlich unsere gesamte Freizeit inzwischen auf. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht per Mail oder über die Social Media Kanäle Anfragen bekommen, Vorschläge bekommen, auch mal nette Mails bekommen und natürlich auch, wenn man so an Glaubenskonstrukte rangeht, durchaus sehr, sehr kritische Stellungnahmen vieler Leute. Und wir widmen uns trotzdem aber immer gern versuchen, alles zu beantworten. Das ist immer nicht immer ganz einfach, aber also es wird jeden Tag mehr und wir stehen da im sehr regen Austausch und bemühen uns, also alle Social-Media-Kanäle auch zu bedienen, um im Kontakt mit unseren Hörern zu sein.
Ist das nicht sehr, also du hast gesagt gerade eben, dass es ein großer Zeitaufwand ist, aber hast du es schon mal geschafft, jemanden dann durch Mails oder Anruf oder ähnliches davon zu überzeugen, dass die Verschwörungstheorie, der er folgt, nicht richtig ist?
Es gibt Fälle, wo Menschen das uns berichtet haben, dass sie umgedacht haben, nachdem sie eine Folge von uns gehört haben oder Quellen, die wir dann erwähnt haben, gelesen haben. Aber tatsächlich ist es so, dass man, und du hast den Begriff gerade benutzt, wahrscheinlich unbewusst, Glaube. Wenn jemand etwas an etwas glaubt und zwar ganz intensiv daran glaubt, kann man Glauben nicht umstoßen. Ich werde auch einem gläubigen Christen nicht Gott wegdiskutieren können, weil der glaubt eben daran. Man kann aber natürlich Menschen, die nicht wirklich informiert sind, möglichst viele Informationen zu einem Thema geben und der eine oder andere sagt dann, das habe ich gar nicht gewusst und sieht dann Dinge kritischer und ganz selten ist es uns auch möglich, mal jemanden von einem Glauben abzubringen, aber in der Regel, wenn jemand fest von etwas überzeugt ist, kann man das eben auch nicht wegdiskutieren. Das klappt in der Regel nicht.
Wir hätten noch über viele, viele Theorien sprechen können, aber unsere Sendung geht so langsam zu Ende. Wer sich noch weiter informieren möchte über bestimmte Theorien, die es gibt, Kristallschädel und ähnliches, kann sich das auf eurer Homepage anhören, auf hoaxilla.com. Euch vielen Dank, Alexa und Alexander Waschkau, die beiden Macher des Podcasts Hoaxilla. Ja, unter hoaxilla.com kann man diese Seite erkennen, im Netz finden oder ihr geht auf www.deradiowissen.de, da gibt es auch nochmal den Link. Ich sage vielen Dank an Nastja Schwabska in der Technik. Mit mir im Studio war noch Daniel Stender. Und mein Name ist Michael Bördeker. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss.